Herzlich willkommen zum Podcast Transformation und Leadership. Ich bin dein Host, Ricardo Schmid. Es ist eine Interviewfolge mit der Co-Host Miriam Soliva. Ja, das ist die 52. Folge. Und bevor wir hier weitermachen, ein Dankeschön wieder einmal an einen Sponsor. Danke vielmals. Will namentlich nicht genannt werden. Und darum einfach so ein Dankeschön hier rein. Warum wachsend? Ein paar Firmen, bis sie an sich selber versticken? Und warum starten andere genau den durch? Das besprechen wir in der heutigen Folge mit Chris Burger. Der Chris nennt sich Firmatuner und er verwandelt Unternehmen in gut gültige Maschinen. Wir reden über Wachstum, über Komplexität, klare Rollen und über ein Bonsai-Bäumli, das viel grösser werden könnte, als man denkt. Jetzt werde ich wie immer nicht mehr länger und wünsche euch viel Spass bei dieser Folge. Hey, herzlich willkommen, Chris.
Ja, herzlich willkommen, Chris, bei uns im Podcast.
Ja, auch von meiner Seite. Danke. Cool, merci.
Ja, ich starte auch bei dir gerade wieder mit unserer Einstiegsfrage. Und zwar, hat es einen Moment gegeben in deinem Leben, in dem du bewusst gesagt hast, so wie bis jetzt, geht es nicht mehr weiter, jetzt verändere ich etwas?
Ja, es hat sicher mehrere gegeben. Also, ich glaube, der wesentlichste ist der, wo ich 2007 noch angestellt war. Ich war Credit Suisse als Projektleiter in einem globalen Offshoring-Projekt. Wir haben dort ein paar hundert Stellen weltweit nach Indien ausgelagert. Und irgendwie das war genau so ein Moment, wo ich gesagt habe, so geht es nicht mehr. Das, erstens will ich das nicht mehr, kann ich das nicht mehr. Ich konnte eigentlich auch nicht hinter einem Projekt können stehen. Wir haben auch gewusst, dass das nicht, ja, dass das wahrscheinlich auch nicht den Erfolg bringt. Und das war so ein Moment gewesen, wo ich dann auch am Schluss auch gehandelt habe und meinen Job an den Nagel gehängt habe.
Und dann bist du dann nachher quasi in die Selbstständigkeit gegangen, oder?
Ja, also ich habe mir dann natürlich auch überlegt, ja, was soll ich machen? Und dann ist ein guter Freund von mir damals auf mich zugekommen und hat mich gefragt, ob ich zu ihm kommen will. Und für mich war klar, aber einfach wieder angestellt, nein. Und dann gesagt, ja, das können wir machen, aber nur, wenn ich mich kann beteiligen, wenn ich Partner werden kann. Alles andere kommt nicht in Frage. Und das haben wir dann auch gemacht. Also ich habe dann dort auch bin eingestiegen in der Firma. Wir haben dann auch 3 Jahre lang zusammen aufgebaut vor allem. Er hat 2 Jahre vorher hat er gegründet. Hat sich dann aber auch in diesen 2 Jahren hat sich ergeben, dass wir in gewissen Sachen nicht gleich unterwegs sind, auch irgendwo gewisse Wertvorstellungen sich nicht decken. Und dann habe ich dann nachher 2010 habe ich den Tantarius gegründet und ja, in dem Sinne allein meinen Weg weiter, bin ich meinen Weg weitergegangen.
Ich habe gerade schnell einen Gedanken und ich muss den jetzt loswerden. Entschuldigung. Hey, mir ist gerade etwas aufgefallen. Du hast gesagt, ich habe bei einer Bank geschafft und dann habe ich gefunden, so kann es weitergehen wie bis jetzt. Und mir ist grad, sind so viele Podcast-Folgen in den Sinn gekommen, wo wir das schon mal gehört haben. Und wir haben auch noch jemanden in Planung, der genau auch den Weg eingegangen hat. Und hey, Ricardo, jetzt müssen wir dann auch mal jemanden von einer Bank einladen, wo dort ist. Bis jetzt sagen alle, hey, ich bin dort, ich bin bei der CS gewesen und dann von so, oder ich bin dort und dort gewesen. Also ist jetzt nicht auf eine Bank fixiert, ja. Aber die Liste von Leuten, die bei einer Bank geschafft haben und sich nachher selbstständig machen, die wird extrem lang mittlerweile. Ja. Aber das habe ich noch schnell einwerfen.
Ich glaube, das hat natürlich verschiedene Gründe, oder? Also erstens einmal bist du natürlich komplett im Corporate Groove inne. Also dein Selbstbestimmungsgrad ist minimal bis null, gell? Und gleichzeitig aber, und ich glaube, das ist sehr spezifisch auf Banken, ist das Schmerzensgeld, das du kriegst, relativ hoch. Das heisst, Leute sind bereit, um sehr, sehr lang sehr viel zu leiden. Also es wird dann eigentlich... Die Leute verdienen zu viel, zum richtigen Zeitpunkt zu gehen.
Ja.
Und das zieht sich dann auch durch. Also, oder? Ich habe natürlich Kollegen gehabt, die haben leitende Positionen gehabt, die als Director in der Bank, die haben irgendwie 40, 50 Leute geführt. Und ein paar Jahre später, so Mitte 50, haben sie sie abgestellt, irgendwo in eine Ecke zum Excel-Sheet abfüllen, in der Hoffnung, dass wenn man dann irgendwie ein Abfindungspaket zusammenschnüren, dass sie dann gehen. Ja? Aber die haben nicht einfach können gehen, weil die Hypotheken sie dort hatten, ihren Lebensstil haben sie entsprechend gehabt, etc. Also es sind wirklich goldige Fesseln aus meiner Sicht. Und ich habe das auch irgendwann gesehen und das Gefühl gehabt, nein, das also will ich nicht. Ich will nicht irgendwie, dass irgendwie, ja, dann 10 Jahre vor der Pensionierung einer kommt und sagt, so, jetzt brauchen wir die eigentlich nicht mehr, jetzt ekeln wir die raus.
Ja, genau, ja, das verstehe ich extrem. Also, eben, ich kenne es ja auch aus einem anderen Kontext raus. Das gibt es ja eigentlich viel. Wir sagen ja auch, du bist quasi fast ein bisschen der Sklave im Job drin, weil du wirst ja. So hart wie es tönt, aber bist dort drin. Ja. Und eigentlich, aber du wirst dir nicht bewusst, was das andere könnte sein, was das andere für Freiheiten könnte sein, auch wenn es super. Mhm. Ja, und es ist definitiv selbstständig, Unternehmer sein ist streng, finde ich.
Ja, also klar, ja, du siehst nicht, was Freiheiten ist, aber du siehst auch nicht, was sie kostet. Also in dem Sinn ist es eine Illusion, dass du dich selbstständig machen und dann mehr verdienen und weniger arbeiten. Das ist absolut, also ich glaube, das unterschätzen dann auch viele, oder? Du kommst aus einer Umgebung raus, wo es ist für alles gesorgt, oder? Die Zahl bist auch noch fürstlich, oder? Die Leute kommen alle auf dich zu, du bist in dem Sinn gesucht. Und also ich habe das krass gemerkt. Das ist in dem Moment, wo ich zu der Bank rausgelaufen bin, hat niemand mehr etwas wissen von mir. Weil die sind in ihrem Konstrukt drin und bewegen sich dort. Hat vielleicht auch noch ein bisschen zu tun mit meiner Persönlichkeit, die ich da kann, kann sein. Aber letztendlich, die kennen die nicht mehr. Also ist wirklich, weil sie sind in ihrem Ökosystem drin und dort beschäftigt. Und that's it, ganz genau.
Ja, ist jetzt wirklich gerade eine Listung, wo ich wirklich auch so das Gefühl habe, so, hey, wiederholt sich genau, oder auch Sachen, die ich jetzt denke, hast du jetzt Sachen gelesen von mir, die ich mal verfasst habe? Weil es wirklich so eins zu eins identisch ist. Das ist
Also, ich sage, es ist nicht alles schlecht gewesen, gell? Ich habe extrem coole Zeiten gehabt in der Bank, ich habe als Techniker angefangen im Netzwerk und zwar im Handel, also bei der First Boston. Und dort haben wir extrem viel Freiheitsgrad gehabt. Wir haben wirklich können gestalten und machen. Das hat super Spass gemacht. Aber je mehr, dass ich dann eigentlich in die Projektleitungs- und Service-Management-Funktionen rein bin, habe ich gemerkt, hey, das ist schwierig. Genau. Um es mal so einfach zu sagen.
Ja, genau. Ich denke, das ist eben, meine grundsätzlich ist es mega cool und mega viele Leute haben gute Jobs, coole Jobs, wo es auch in Erfüllung gehen und das wollen wir ja auch definitiv nicht schlecht reden. Aber es gibt eine gewisse Systematik, die wir ein bisschen feststellen, wo vielleicht ein paar drinnen bleiben und wir sind jetzt im Speziellen rausgegangen aus dieser, würde ich sagen.
Genau. Das ist auch sehr individuell.
Vielleicht, die Leute hören es, wir arbeiten jetzt nicht auf der Bank, wir sind alle ein bisschen unterschiedlich, aber man hört, wir haben alle einen sehr ähnlichen Dialekt, okay, wir haben ein bisschen einen anderen, aber ich nehme sie immer ein bisschen hoch, weil sie jetzt auch jetzt aufgewachsen ist.
Ah ja, gut.
Genau, das ist natürlich eine Einprägung und das, was du von den Eltern mitkriegst.
International, das hört man einfach bei mir.
Genau. Nein, aber wir kommen ja alle aus dem schönen Kanton Graubünden und wir sind heute auch alle im Kanton Graubünden in dieser Freiheit. Du bist an einem sehr speziellen Ort unterwegs, aber vielleicht um den Chris ein bisschen kennenlernen. Wer bist du, Chris? Von wo kommst du ein bisschen? Was ist dein Weg ein bisschen?
Ja, also wie du es gesagt hast, ich bin in Graubünden aufgewachsen, in Rotenbrunnen und Zillis. Zillis, für die es nicht kennen, 350 Einwohner, ist das Bergdorf auf 1000 Meter da oben. Grundsätzlich ist das schön gewesen, aber ich habe schon auch gemerkt, also gerade mit meinen Interessen bin ich weit um der Einzige gewesen. Ich habe mit 9 angefangen, mit Elektronik-Sachen basteln und experimentieren. Mit 12 habe ich gewusst, dass ich Ingenieur werden will, habe auch gewusst, wo. also mein Umfeld hat mich nicht unbedingt verstanden und das hat mich darum dann auch nicht lange gehabt. Also ich habe die Lehre gemacht in der Hamiltons Bonaduz und bin nachher auf Buchs, also wo ich eigentlich auch wollte, Elektrotechnik studiert und nachher war für mich klar gewesen, Zürich. Also Zürich ist gerade klein genug zum Leben, dass es Spass macht und bin dann eigentlich auch gerade Zürich mitten in den Kuchen gezügelt. Also wirklich mitten im Kreis 4 dort Seilhallenstrasse, Langstrasse, das war meine erste Wohnung mit meinem Kollegen zusammen. Das war mein Weg dort. Vielleicht so von der Herkunft her, also ich bin, komme nicht aus einer Unternehmerfamilie, ich bin Arbeiterkind, dann haben sich meine Eltern noch getrennt, als ich etwa 6 Jahre alt war. Und das zu einer Zeit, gell, wo erstens mal noch Schuldige gesucht hast für ein Training und zweitens dann, also meine Mutter nachher alleinerziehend, die hat keine roten Rappen gekriegt an Pensionskassengelder von meinem Vater, auch nicht. Also so Sachen. Wenn ich zurückdenke, wir haben, also ich habe nie irgendwie das Gefühl gehabt, dass mir etwas fehlt, aber das sind prekäre Situationen gewesen, rein schon finanziell. Also von dem her, ja, ich habe, ja, bin nicht in einem Unternehmerhaushalt gross geworden, habe aber irgendwie das Unternehmergehen relativ früh schon entwickelt. Ich habe angefangen, früh Sachen zu machen, habe auch mal eine Einzelfirma gegründet, dann so etwa mit 20, glaube ich, oder so, wo ich angefangen habe, gewisse Aufträge zu machen. Hat mir immer Spass gemacht, dass die Selbstständigkeit, ja, und haben dann irgendwann einmal auch gesagt, ja gut, das jetzt gar nicht wieder dorthin. Genau. Hat es aber auch nicht, also dem sie nicht einfach gemacht. Ich glaube, es ist einfacher, wenn du in einem Unternehmerhaushalt aufwachst. Du kannst viel mitnehmen, du kannst viel abschauen, du hast auch jemanden daheim, wo du kannst als Sparringpartner nutzen, deine Eltern oder so. Habe ich alles nicht gehabt.
Ja, heute,
ich wohne immer noch in Zürich, seit 25 Jahren, mit meiner Frau und unserer 12-jährigen Tochter und verbringe aber immer noch viel Zeit in den Bergen. Jetzt eben bin ich im Ferienhaus, wo ich die Zeit da geniesse. Genau.
Dies ist ein kurzer Werbeanschub. Du möchtest unseren Podcast unterstützen? Dann schau vorbei auf rscom.ch/podcast. Dort kannst du uns mit einem Beitrag deiner Wahl helfen, zum Beispiel 5, 10 oder 25 Franken. Deine Unterstützung hilft uns, laufende Kosten wie Hosting, Technik und Produktion zu decken. Und wenn du beim Unterstützen deinen Namen angibst, bedanken wir uns gerne persönlich bei der nächsten Aufnahme, die dann später ausgestrahlt wird. Danke für deinen Support und dafür, dass du Teil dieser Community bist. Und falls du Interesse an einem Sponsoring hast oder findest, hey, diese Werbefläche wäre was für mich, dann findest du alle Infos ebenfalls unter rscom.ch/podcast. Und jetzt geht's weiter mit dem Podcast Transformation und Leadership.
Genau, und das lohnt sich dann auch, wenn wir die Posts machen vom Podcast, schauen auch die Video dann auf Insta oder auf unserem WhatsApp-Channel, ja. Weil es hat einen schönen Hintergrund bei dir, also man sieht so richtig den
Groove. Genau.
Also wir schauen dann, wie die Übertragung dann schlussendlich übergekommen ist. Momentan ist es noch echt verpixelt, aber es kommt gut.
ja, genau. Ja, aber der Empfang ist halt in den Bergen nicht immer so geschmeidig, gell? Wir haben da 4G und indirekt, aber es geht, ich geniesse es, dass ich da arbeiten kann, genau. Da kommt halt wieder der Elektroingenieur, gell? Also irgendwo, es muss dann schon funktionieren, genau. Genau.
Miriam, du bist gerade bei einer Frage gewesen.
Ist gerade wieder empfohlen, so wichtig kann es nicht sein.
Nein, das ist gut. Ich finde es auch interessant. Wir sind ja eigentlich relativ parallel. Wir sind gleich alt, wir sind eigentlich Jahrgänger. Wir haben eine parallele Entwicklung gemacht. Ich bin dann einfach zu Chur ins Tech gegangen, weil das NTB ist doch das NTB, das Bux. Nein, und du bist ja von Z nach Z, von Zillis nach Zürich. Ich bin ja dann von Chur oder von Ems, Chur, auf Pazzallo ins Tessin, weil bei mir ist klar, wir haben gefragt, willst du ins Tessin oder auf Zürich? Dann habe ich gefunden, ja, dann gehe ich logischerweise ins Tessin. Weil ich gehe ja einen anderen Weg als alle anderen. Das ist so.
Du hast nicht wollen in die grösste Bündnerstadt.
Genau.
Hast genug von den Bündner, darum hast du gesagt, ich gehe ins Tessin. Ja, das verstehe ich.
Genau. Natürlich dann auch in Firmen gewesen, gell, bei Sunrise, immer Transformation, immer Reaktion. Organisation, das ganze Thema hat mich natürlich auch extrem begleitet. Aber wir haben uns nie kennengelernt und jetzt haben wir uns ja im BNI-Kontext, also Business Network International, haben wir uns dürfen kennenlernen und auf dem Weg finde ich mega interessant, auf einer anderen Ebene und in so Teams mit vielen Unternehmern, da haben wir uns dürfen kennenlernen. Bist du dort schon länger unterwegs?
Ich bin vor 5,5 Jahren bin ich beigetreten. 5 Jahre zu spät, sage ich heute. Ich habe ja dann eben, als ich nachher 2010 meine eigene Firma gegründet habe, habe ich lange noch IT-Projektmanagement gemacht. Und wenn ich irgendwo wieder einen Auftrag gebraucht habe, dann bin ich mit ein paar Leuten zu Mittag gegessen und nachher habe ich einen Auftrag gehabt. Das ist eigentlich immer so gelaufen. In dem Sinn Techniker oder technische Projektleiter oder so, das hat es immer gebraucht, hat es immer gesucht. Also Netzwerken ist der Weg gewesen, wie ich zu Aufträgen gekommen bin. Kaltakquise ist nicht mein Ding, da bin ich schlicht zu schlecht drin auch und das entspricht mir nicht. Ich habe mittlerweile auch gelernt, wie es geht, aber das habe ich nie wollen machen. Und habe dann aber so 2018 rum mir auch Gedanken gemacht, ja, was will ich jetzt noch die restlichen 20 Jahre von meinem Berufsleben machen. Ist auch so, dass das Projektmanagement-Business ist ziemlich unter Druck gekommen. Einfach auch, ich sage nicht zuletzt wahrscheinlich auch wegen Schengen-Dublin. Also wir haben heute sehr, sehr viele gute Leute aus dem Ausland, die in die Schweiz kommen, arbeiten, hochqualifiziert. Deutsch ist kein Requirement, teilweise schon noch, aber meistens nicht. Und die sind einfach zu ganz anderen Tages- und Stundensätzen gekommen. Und dann habe ich mir gesagt, ja Gott, jetzt entweder muss ich aufskalieren, oder? Also sprich, im Personalverleih gehen. Auf das habe ich aber eigentlich keine Lust gehabt. Oder ich mache etwas anderes. Und ich habe in den Jahren vorher dort, wo ich Antarius geführt habe, auch immer wieder mit Unternehmern zusammengearbeitet. Ich habe ein Businessmodell gemacht. Ich habe aber auch ad interim vom Business Development bis zu den Finanzen eigentlich verschiedenste Positionen immer wieder gehabt in Unternehmen und habe gemerkt, dass mir das sehr Spass macht, mit UnternehmerInnen zusammenzuarbeiten, um sie weiterzubringen. Ich habe auch gemerkt, dass sehr oft nicht irgendwo die Idee oder die Vision das Problem ist, sondern die Umsetzung, die Execution. Und bin dann auch aufgrund von einem Ereignis bin ich auf ein amerikanisches Business-Betriebssystem gestoßen, iOS heisst das, und habe gemerkt, dass das eigentlich der Ansatz ist, den ich gesucht habe. Es ist so ein bisschen ein Ingenieursansatz, also kein akademischer, sondern sehr, sehr praktisch. Machen die Amerikaner ihre Forschung ist eher praxisorientiert. Ihre Bücher kann man auch sehr gut lesen, im Gegensatz zu vieler deutscher Literatur. Und habe mich dann entschieden im 2018, ich gehe diesen Weg. Bin in die USA noch gegangen, zu US Worldwide, habe dort das Bootcamp gemacht und so und wirklich angefangen. Habe aber auch dann gemerkt, ja gut, also mein bestehendes Netzwerk, das wird mir wahrscheinlich nicht weiterhelfen mit Aufträgen. Und ich brauche ein neues Netzwerk. Und dann ist mir etwas in den Sinn gekommen, so glaube ich 2015 einmal, habe ich einen Unternehmer kennengelernt, der damals im BNI war, der mich eingeladen hat. Hat mich aber dort ein bisschen abgeschreckt, weil man schon so mehr oder weniger Bedingungen gesagt hat, zum Beitreten, gell? Und das ist mir wieder in den Sinn gekommen, dann etwa 2019 oder so, ja. 2019 ist mir das wieder in den Sinn gekommen und dann habe ich angefangen rumzuschauen. BNI-Chapter in der Region, um da zu besuchen und ja, nachher ist im März 2020 ist der Lockdown gekommen und dann ist klar gewesen, der mit dem Chapter wird schwierig. Aber das ist noch spannend gewesen, dann ist dann auch das erste Online-Chapter im Aufbau gewesen und er gesagt, hey, das ist genau das, was ich suche. Ich habe keine Lust, um irgendwie morgen im Verkehr drin hocken und bin auch viel unterwegs. Ich habe Kunden durch im Ausland gehabt. Das passt für mich und habe das mit aufgebaut und mit gegründet und bin dann auch der erste Chapter-Direktor gewesen. Und ja, jetzt seit 5,5 Jahren bin ich dabei, mittlerweile noch ein paar andere Rollen, aber ist heute eigentlich eines der wenigen Netzwerke, wo ich noch aktiv bin und da mit Abstand das Beste. Genau, so haben wir uns ja
auch kennengelernt.
Ja, was ja aber auch spannend war, weil wir ja dann festgestellt haben, also vor allem ihr zwei, dass ihr ja eigentlich sehr viele gemeinsame Kollegen und Bekannte haben und euch vorher nie kennengelernt haben,
auf einem
normalen, herkömmlichen, analogen Weg, sondern wirklich über das BNI, wobei eben wir so viel, also ihr zwei, da ich ja halt nochmals ein bisschen anders aufgewachsen bin und jünger bin, genau, ist das... habe ich das wahnsinnig spannend gefunden, wie jetzt da BNI die Verbindung angebracht hat. Ja,
ja genau. Eigentlich hätten wir es schon lange mal müssen über den Weg laufen. Hat sich einfach nicht dagegen, gell? Aber,
Absolut, genau. Absolut.
Ja. Graubünden ist ein Dorf.
Genau, und gleich riesig, gell? Also du bist halt im anderen...
Ja, ja, genau. Vor allem Chur ist ein Dorf, gell? Also eigentlich hätten wir es früher so Teenager-Zeit in Chur schon mal müssen über den Weg laufen.
Ja, definitiv. Genau. Definitiv. Ja. Wir schicken dann auch die Folge an, die wir kennen. Dann wissen sie
es. Ja, genau. Genau.
Ian, vielleicht noch ganz kurz... dass wir nachher zu Antarius wechseln. Bei BNI machen wir ja immer so einen 30 bis 60 Sekunden Pitch. Und das wäre vielleicht gerade noch ein cooler Übergang, wenn wir jetzt gerade hören würden, was so du amig sagst, dort, wenn du dran bist.
Ja, klar. Kann ich machen. Also im Normalfall stelle ich mir vor, Chris Burger, Antarius GmbH, Firmentuner, ich verwandle ein Unternehmen in gut geölte Maschinen. Die meisten Unternehmer, die gründen, dann wächst das Unternehmen, sie stellen Leute ein und irgendwann kommt der Moment, wo sie Tag und Nacht am Arbeiten sind. Halt einfach, weil Wachstum bringt Komplexität. Das ist genau der Moment, wo ich hineinkomme. Wir tun die Komplexität reduzieren, wir schauen, dass wir Aufgaben klären, Verantwortlichkeiten klar haben, so dass Wachstum wieder Spass macht, dass die Arbeitslast auch irgendwo wieder vernünftig ist und dass die UnternehmerInnen vor allem das können machen, was sie am liebsten machen, sich wieder auf die Sachen fokussieren, die sie gerne machen und so können das Unternehmen weiter wachsen lassen. Wachstum ist ein Naturprinzip, ein Unternehmen soll wachsen und genau das ist das, was mir Spass macht und darum mache ich das, was ich mache, Chris Burger, als Firma.
Sehr interessant. Miriam, du hast gerade viel aufgeschrieben.
Komplexität.
Ja, Komplexität killt Wachstum. Genau.
Ja. Nein, aber vielleicht gehen wir gerade dort rein. Antarius. Wieso Antarius?
Ich habe, was war das? Ende 90er Jahre habe ich die Domain mal reserviert, aus irgendeiner Idee heraus. Keine Ahnung, wenn ich auf den Namen gekommen bin. Ich weiss es wirklich nicht mehr. Und habe die immer gehabt. Das war immer meine Mailadresse. Und als ich dann 2010 meine Firma gegründet habe, weiss ich nicht, mich eine Treuhänderin gefragt, wie soll denn deine Firma heißen? Keine Ahnung. Also ich hätte da eine Domain. Wenn wir die nehmen, ja, die ist doch gut, nehmen wir. Gut ist. That's it. Gar nicht so eine Wahnsinns-Story. Habe aber gemerkt, es hat ein paar Vorteile. Also einfach, weil es nichts bedeutet, kann ich es nutzen, für was ich will. Oder? Ich habe es dann ja auch umgenutzt. Oder? Früher habe ich IT-Projektmanagement gemacht, heute mache ich Firmentuning. Ich habe eigentlich gar nicht müssen umfirmieren. Oder? Also in dem Sinne habe ich es behalten. Dann fängt es mit A an. Das ist am Anfang vom Alphabet. Und was auch noch lustig ist, in der letzten Zeit, der Schriftzug ist ja Antarius, ist alles klein geschrieben und das A und das I sind rot. Jetzt kannst du das natürlich noch zusammennehmen und AI draus machen, aber genau, ist nur so ein Nebeneffekt. Genau, aber hat nichts zu bedeuten. Genau. Es ist einfach, du findest es relativ wenig, Antarius. Es gibt eine französische Versicherungsgesellschaft, die irgendein Produkt hat. Und dann gibt es irgendwie so ein NAS noch, so einen Online-Speicher, wo Antarius. Aber sonst ist es relativ unique.
Ja, interessant. Eigentlich hast du das ABC, ja? Antarius Burger Chris.
Ja, ganz genau. Ich habe mir immer wieder überlegt, zum mal den Namen ändern, aber haben wir immer alle gesagt, nein, mach das nicht.
Ja,
das ist gut.
Ja. Ja, ist interessant. Und eben, jetzt machst du Firmatuning. Du hast vorher in deinem Pitch kurz gesagt, um was es geht, Firmatuning. Was inspiriert dich zum Firmatuning machen?
Also das eine ist wirklich der Punkt, den ich gesagt habe. Ich glaube, Wachstum ist das Grundprinzip. Ich selber liebe es wachsen, also im Sinn von mich weiterentwickeln. Ich könnte nie jeden Tag das Gleiche machen. Ich finde das cool. Ich finde, Unternehmertum macht Spass, auch wenn es manchmal mit Leiden verbunden ist. Und dann halt aber auch einfach aus meiner Erfahrung heraus, eben, ich bin ja, wie gesagt, nicht in einem Unternehmerhaushalt aufgewachsen, gewisse Fehler muss man selber machen, aber man muss nicht alle selber machen. Und ich glaube, ich kann da heute ganz, ganz viel mitgeben den Unternehmern, den Unternehmerinnen, sehr viel Struktur mitgeben. Ich bin, glaube, ja, kann sagen, ich bin ein extremst strukturierter Mensch und das hilft den Unternehmer auch. Für mich gibt es auch Befriedigung, weil halt eben wirklich, ich habe jeden Tag etwas anderes. Also jeder Workshop mit einem Führungsteam ist anders. Ich habe auch keine Ahnung, was mich erwartet. Also so plus minus schon, aber bis zu einem gewissen Punkt kannst du planen. Irgendwann bist du am Improvisieren. Das gehört dazu. Das macht mir Spass, das finde ich cool. Und dann halt auch das Resultat, wenn ich nach, so nach 2-3 Jahren schaue, was passiert in diesen Firmen. Das sind Welten zu am Anfang. Also wir haben regelmässig Kunden, die ihren Umsatz verdoppeln, verdreifachen in wenigen Jahren und das mit Gewinn, gell? Also nicht auf Kosten vom Gewinn. Mhm. Und letztendlich ist das der beste Indikator. Wachstum, Gewinn. Das ist der beste Indikator, ob es einem Unternehmen gut geht.
Gibt es da also spezielle Branchen, wo du jeweils tätig bist, oder ist das branchenunabhängig, wo du unterwegs bist?
Also grundsätzlich die Werkzeuge und Methoden, die ich nutze, die sind branchenunabhängig. Ich selber habe so ein paar Präferenzen und ich sage auch, also grundsätzlich muss es eine Firma sein. Oder anders gesagt, es gibt so, ich sage, gewisse Konstrukte sind nicht als Firma organisiert. Das sind sehr oft sind das Anwaltskanzleien, aber vielfach auch Treuhänder oder so. Die teilen sich einfach Kosten, die wollen keine Organisation aufbauen und dort bringt es nichts. Aber überall, wo man grundsätzlich mal, ich sage, plus minus hierarchische Organisation sinnvoll ist und auch gewollt ist, funktionieren die Werkzeuge. Jetzt habe ich persönlich halt als Ingenieur habe ich auch noch natürlich sehr viel Verständnis für Techniker und Ingenieure. Das sind die Leute, die ich glaube auch sehr gut verstehe. Das, die müssen nicht eine formelle Techniker- oder Ingenieurausbildung haben, aber einfach so in ihrer Denkweise. Das sind meistens, die meisten Unternehmer, die gründen, sind ja nicht, machen das nicht, weil sie geborene Unternehmer sind oder ausgebildet, sondern sie sind technisch in dem gut, was sie machen. Aber ich habe auch einen Versicherungsbroker als Kunde, ich habe auch Handelsunternehmen, ich habe IT-Buden, ich habe alles Mögliche eigentlich. Mhm. Aber grundsätzlich suche ich Techniker und dann auch noch so ein bisschen Grösse. Also, allzu klein macht es fast keinen Sinn. Du kannst einfach das Potenzial nicht so nutzen. Dort ist auch Komplexität noch nicht so das Problem. Also das Unternehmen, das jetzt 2-3 Mitarbeitende haben, da musst du keine starre Strukturen machen. Ab, ich sage, 10-15 Mitarbeitenden, dort wird es kritisch. Weil es ist zu gross, zum direkt führen, aber eigentlich zu klein, zum wirklich sauber strukturieren. Trotzdem musst du dort anfangen. Also, ich sage auch, das ist so der Bereich so zwischen 10 und 20 Mitarbeitenden. Das ist die Wachstumsphase, die du eigentlich am schnellsten durchlaufen solltest. Weil darunter ist der Overhead zu gross und also nein, in dieser Phase drinnen eigentlich ist der Overhead ist zu gross für saubere Strukturen, gell? Aber für nicht saubere Strukturen wächst er über den Kopf. Ich kenne auch ein paar, wo irgendwie bis 17, 18 Leute aufgewachsen sind und nachher wieder zusammengebrochen sind, wieder auf 10, 12 Leute runter sind. Und das finde ich schade. Mhm. Das muss nicht sein.
Ich bin mir gerade auch schnell ein bisschen überlegen. Gell? Wir sind jetzt auch bei uns, wir sind jetzt das Zweite unterwegs. Das Ziel ist auch, dass mit der Zeit mal ein bisschen wachsen ist, aber vor allem in dem Teil wachsen, wo wir auch können produktiv sein, die anderen Sachen vielleicht auch zukaufen. Mhm. Aber jetzt, gerade wenn du so auf die Holokratie schaust, kriegst du immer die Rollen-Bubbles, und momentan hat ja Miriam etwa 30 Rollen und ich habe auch etwa 35 Rollen in unserer Firma, oder? Ja. Und es macht das Ganze...
Ist normal am Anfang.
Sagen wir, es macht es nicht komplex, aber es macht es mindestens einmal kompliziert.
Ja, das ist es so.
Zum Saisonende. Genau. Und da bist du ja immer wieder am Schauen, wie schaffe ich es, um diese Rolle zu externalisieren, sage ich jetzt einmal. Ja. Oder? Das ist wahrscheinlich der beste Fall bei uns. Ja. Und je grösser die Firma ist, desto eher kannst du natürlich auch schauen, hey, passt die Rolle zu dieser Person, oder?
Ja. Also, eben, das eine ist, ich glaube, in dieser Größe, wenn du eine Handvoll Leute bist, dann musst du auch gar nicht so starre Strukturen schaffen, weil du hast einfache Kommunikationswege, oder? Aber mit jeder Person, die dazukommt, steigen natürlich Kommunikationslinien exponentiell und irgendwann kannst du es nicht mehr managen. das geht einfach nicht, oder? Und dann ist sicher auch bei euch noch ein bisschen speziell, also so klare hierarchische Struktur haben wir wahrscheinlich auch nicht, oder? Das ist in einer Partnerschaft generell so, gell? Also da ist nicht ein Chef und einer, der Ding, einer, der folgt. Und
Klammer, das würden wir es nicht sagen.
Nein, ist gut. Ja, genau, ganz genau.
Der Chefin.
ganz genau, ja. Ist immer ein Thema, auch eben auch externalisieren, wo bringst du das her? Wo ich nicht einverstanden bin, ist, ja, welche Rolle passt zu welcher Person. Ich sage, die Fragestellung ist die umgekehrte. Welche Person passt in welche Rolle nicht? Mhm. Also der Fehler sehe ich, oder Fehler, ja, ich sehe das immer wieder, oder, dass Unternehmer sagen, hey, look, ja, komm, wir müssen da noch für den Hans müssen wir da noch etwas machen. Nein, müssen wir nicht. Wir strukturieren das Unternehmen und schauen, dann passt der Hans irgendwie in eine Position rein. Und wenn nicht, ja, wir sind keine karitative Organisation, dann geht das nicht. Mhm. Also ich finde, das ist wirklich ganz, ganz wichtig, dass man nicht anfangend, und zwar je grösser das Unternehmen ist, desto weniger dürfen wir anfangen, Positionen rund um Menschen umzubauen. Wir strukturieren das Unternehmen und schauen, wer passt rein. Das klingt jetzt ein bisschen hart, aber es bremst immer
auf. Nein, ich bin voll bei dir, gell? Ich sage ja, ich weiss genau, in welche Rolle ich reinpasse. Und wenn das Unternehmen jetzt halt kein Ingenieur braucht, der noch ein bisschen techy ist, der das noch lässig findet, mit dem, und sie suchen einfach einen Buchhalter, dann passe ich Punkt nicht in die Rolle. Oder? Und wenn sie jetzt finden, wir bauen jetzt halt keinen Buchhalter, dann hat die Firma ein Problem. Ja. Jetzt momentan muss ich die Rolle des Buchhalters einnehmen, aber ich passe nicht in die Rolle. Das ist ein Dilemma.
Ja, richtig. Aber das hast du am Anfang sowieso. Also Michael Gerber hat das, ist ja eines von den ersten von diesen Systemen gewesen, der E-Myth. Er hat das sehr schön aufgezeigt. Also dass eigentlich, wenn du gründest, solltest du dir deine Rollen alle, also deine Accountability Chart oder dein Organigramm von deinem Unternehmen nochmal aufzeichnen. Ich wüsste darum, dass in jeder Position du drin bist. Oder? Und nachher fängst du daran überlegen, ja, wo tue ich jetzt die erste Position mit jemand anderem besetzen, oder? Und so Position und Position machst du frei und tust andere reinstellen, oder? Aber eigentlich von Anfang an schon, dass du die Struktur von deinem Unternehmen so optimierst, dass es deiner Wertschöpfungskette entspricht. Also, dass du eigentlich hergehst und bereits schon das Führungsteam baust, auch wenn du allein bist. Du bist einfach in jeder Position von dem Führungsteam, oder? Vom Marketing über Verkauf, Betrieb bis in die Finanzen bist du drin und leitet durch den Laden auch noch selber. Also hast du 5, 6 Positionen im Unternehmen und dann kommt dann die Frage, wer tue ich als nächstes wo einstellen? Das ist so, sagen wir im Idealfall. Meistens aber, wenn ich reinkomme in die Unternehmen, dann haben wir nicht so saubere Zustände. Dann gibt es halt schon so ein paar informelle Strukturen und da muss man dann nochmal ein bisschen schauen, wenn man es macht.
Etwas, was man ja immer wieder ein bisschen hört oder auch, wo ich merke, in Gesprächen mit Leuten, ist ja das mit diesen Rollen, oder? Eben, du sagst jetzt ganz klar, hey, wir haben dann die und die Rolle und dann müssen wir die passende Person dazu suchen. Ja. Irgendwie gibt es auch mal gleich auch so ein bisschen eine Verwässerung, habe ich das Gefühl. Weil dann hat man das Gefühl, auch die Person wird passen, aber gewisse Sachen sind in und werden Versprechungen gemacht, oder? Also so, du kannst ein Projekt leiten und überhaupt, und dann kommst du rein und dann darfst du ein Excel-Sheet überarbeiten. Das ist dann dein Projekt. Und das ist auch etwas, wo viel passiert. Hast du die Beobachtung auch schon gemacht, dass du einfach merkst, hey, nein, jetzt hat man einfach die Rolle schön geredet oder man hat einfach Versprechungen gemacht, die nachher gar nicht eingetroffen sind, oder vielleicht auch der Bewerber oder die neue Person, wo dann sagt, nein, eigentlich kann ich das gar nicht, ich will eigentlich etwas anderes machen.
Ja, also in die eine oder andere Richtung ist es, glaube ich, sehr oft der Normalfall, und das hängt einfach damit zusammen, dass keine Klarheit da ist. Dass wir schon gar nicht wissen, also warum stellen wir die Person überhaupt ein? Was ist deren ihre Aufgabe? Wie messen wir die Leistung denn? Was gehört dazu? Was ist die Voraussetzung, oder? Und dann auch nachher nicht hergehen und schauen, ja, erfüllt die Person das auch, oder? Das nicht wirklich sauber überprüfen. Also das ist, der Rekrutierungsprozess ist so zentral. Und der fängt nicht erst dann an, wenn du in den Rat schreibst, sondern der fängt eigentlich schon dann an, wenn du sagst, hey, in welche Position innen kommt jetzt die neue Einstellung? Und was erwarten wir davon? Also bis auf KPIs aber sage ich festlegen. Wie messen wir die Performance von dieser Person? Dass wir mal eine Fehleinstellung machen, passiert allen Unternehmen. Aber ich habe noch keinen einzigen Unternehmer, keine einzige Unternehmerin getroffen, die gesagt hat, den habe ich eingestellt, der hat nicht performt, aber ich habe ihn zu früh entlassen. Keinen. Du entlässt immer zu spät.
Ja.
Warum? Weil du gar keine klare Erwartungshaltung hast und die nicht kommuniziert hast. Du messest die Leistung nicht, du überprüfst es nicht. Oder? Und denkst, ja, wird schon. Ha? Und dann zögerst du es raus. Und am Schluss machst du aber niemandem gefallen, gell? Also das ist nur noch Frust. Es ist nur noch Frust um.
Ja, ja. Und was ich heute auch in der schnelllebigen Zeit, ist jetzt einfach gerade so ein Gedanke, der gerade spielt bei mir. Wir tun eben, du siehst Jobinserat, das ist ja das Thema, das wir immer wieder anschauen. Ja. Die sind eigentlich rund 90% sind 0815, oder? Dann siehst du die. Du weißt, jetzt muss ich jemanden für die Rolle, sie nennen es dann aber Job, einstellen, aber sie wissen schon, in einem Jahr wird sich die Rolle verändern. Und das siehst du dort eigentlich nie, oder? Und das ist aus meiner Sicht auch ein extremer Fehler. Ist klar, 5 Jahre kannst du heute nicht mehr schauen, vielleicht bei gewissen Sachen, dass du weißt, hey, schau, das wird sich ändern. Und das ist ja super wichtig, oder? Finde ich.
Ja, absolut. Ja, klar. Ganz genau. Also, du willst ja auch im Normalfall Leute, die sich entwickeln können, die sich entwickeln wollen. Du suchst nicht Leute, die Stellen suchen. Gell? Also, gerade als Kleinunternehmen kannst du das schlicht nicht erlauben. Und gleichzeitig glaube ich, die Erwartung hat, dass ein Job ein Jahr, zwei identisch ist, man geht noch, aber länger raus.
Ja.
Das wird sich sowieso verändern.
Ja.
Also, das ist ja, letztendlich ist das der Kern von dem, was ich mache, Change Management, gell? Und Change als, also Veränderung als einen konstanten etablieren, als einen konstanten Prozess.
Spannend wäre es ja eigentlich auch, es gibt ja, dann hörst du immer wieder, ältere Leute finden keinen Job auf dem Arbeitsmarkt, aber vielleicht hast du ja mit einer Firma mal sagst, hey, weißt du was, da haben wir tatsächlich ein Thema, das wir noch 3 Jahre bearbeiten müssen. Und dann wäre es ja vielleicht genau der Punkt, wo so eine Person könntest du einstellen. Weil dann kannst du auch sagen, schau, 3 Jahre haben wir ich komme immer mehr Buchhaltung, weil das ist für mich einfach ein Thema, das ich gerne mache, oder? Aber da haben wir jetzt etwas, da musst du es machen und dann kannst du das 3 Jahre machen. Ja. Wäre ja ideal. Absolut, auch wenn die Person vielleicht ein bisschen teurer ist, aber die macht ihren Job perfekt.
Ja, genau. Und das hat aber auch wieder zu tun mit dem, hey, wie tun wir die Position definieren, wie gestalten wir die, was sind die Anforderungen, wie messen wir es, was sind die Resultate, die wir wollen. Klarheit. Ich sage immer, Klarheit, also, oder anders gesagt, Unklarheit ist die Wurzel von allen Neuen.
Weil ich behaupte jetzt gleich ein bisschen, ich werfe jetzt das einfach mal so rein, dass jemand die einfach eben die Stelleninserat doch einfach eine Werbeplattform sind. Man macht irgendetwas, wo, also weißt, ich habe auch letztes Mal mit jemandem geredet und gesagt, du, was suchen wir da? Ja, weißt, wir haben gedacht, so haben wir vielleicht mehr Bewerbungen. Und dann muss ich sagen, ja, nein, aber ihr zeichnet ja die falschen Leute an. Oder? Also was nützt dir denn 50 Bewerbungen? Ja, musst HR beschäftigen. Oder was, also weißt, das kostet ja auch. Ich meine, sorry, aber 50 Bewerbungen durchschauen und willst die Beste raussuchen und das sind alles solche, die sich auf den Job beworben, wo ausgeschrieben ist und nicht auf den, der zu besetzen ist. Und das passiert, also in meinen Augen, immer noch sehr, sehr viel.
Ja. Ja, Klarheit, genau. Klare Anforderungen.
Ja, weil man ist sich über die auch gar nicht bewusst. Man weiss zwar, was man sucht, fachlich, aber was soll die Person menschlich noch mitbringen, überlegt sich niemand. Oder wen? Entschuldigung, muss ich sagen, wird es wenig überlegt aus meiner Sicht.
Ja, ist glaube ich aber auch in einem Inserat relativ schwierig zu formulieren, gell? Das ist dann nachher schlussendlich ein Teil vom Einstellungsprozess, wo du musst prüfen, passt von der Wert her, passt die Person in die Kultur rein. Oder? Das ist auch eins von der, also meistens stellen die Leute, werden die Leute eingestellt wegen ihrer fachlichen Fähigkeit, aber gekündigt tun wir, weil sie nicht in die Kultur reinpassen. Oder? Und darum müssen wir das genauso überprüfen. Ja. Also das ist ja, ich finde das Konzept von Jim Collins eigentlich sehr schön, so the right people in the right seat. Also die richtigen Leute von ihrem Mindset, von der Kultur, in der richtigen Position, wo sie bereit sind, um wirklich auch Leistung erbringen. Und das wollen wir alle. Ja? Wir wollen alle Leistung können erbringen. Ich habe es aber auch x-fach gesehen, dass man Leute eingestellt hat, die eben zwar right people gewesen sind, in der richtigen Kultur drinnen, aber nicht in der Lage gewesen sind, zum Leistung erbringen. Und dann verschwindet auch irgendwann das right people, also die keinen Traben und dann ist gelaufen. Mhm. Also, darum sage ich auch, also wenn du jemanden einstellst und die Erwartungen erfüllt sind, musst du handeln. Das ist unsere Verpflichtung als Führungsperson, als Unternehmer, Unternehmerin, müssen wir handeln. Wir machen niemandem einen Gefallen, wenn wir es nicht machen.
Absolut. Und dort kannst du ja zum Teil dann auch noch ein bisschen anders handeln mit so Leuten, weil du einen anderen Weg findest mit ihnen, oder? Das funktioniert
auch relativ gut. Ganz genau.
Hey, was ist so, aber gleich so, deine typische Firma, die du jetzt angehst, sind das so, eben, es braucht ein bisschen Leute dran, dass das kannst machen,
ja.
Oder?
Jawohl.
Was ist ein bisschen so das Thema?
Ja, ich kann es vielleicht auch mal ein Beispiel erklären.
Ja, gerne.
Das ist so eine wirklich, ich habe einen Kunden in Frankreich, in der Nähe von Lyon. Das war ein Unternehmen gewesen mit 40 Leuten, gegründet von zwei Brüdern, Sylvain und Donald. Die haben, ursprünglich sind das Bauernsöhne gewesen, die sind massiv Central, also ziemlich weit weg sogar noch von Lyon aufgewachsen. Haben mit 20 gemerkt, dass du nicht leben kannst von dem, vom Bauern in Frankreich. Das ist alles hochindustrialisiert. Und haben dann entschlossen, den Hof aufzugeben und haben angefangen, ein Handelsunternehmen aufzubauen. Und zwar, die haben Polymer-Tanks, so Kunststofftank für Bauern, haben die angefangen zu vertreiben. Donald ist raus, geht Klinken putzen und der Silvain hat es hindurch organisiert. Die sind gewachsen über die Jahre. Irgendwann war der Punkt, gewesen, wo sie gemerkt haben, jetzt können wir selber produzieren, haben Fabrikhallen gemietet, so einen Ofen rein da, haben angefangen zu machen. Bis 40 Leute, 6 Millionen Euro Umsatz und dann hat es stagniert. Dann ist wirklich still gestanden. Also, sie haben keinen Gewinn mehr gemacht, sie haben ihre Liefertermine nicht mehr eingehalten, ihre Projekte haben sie gerissen, ihre Leute sind nicht davon gelaufen und also es hat wirklich nichts mehr funktioniert. Und dafür war das ganze Hof voll mit Halbfabrikat. Und als wir angefangen haben, haben wir zuerst einmal geschaut, genau eben, wie müssen wir das Führungsteam aufstellen. Also, der Silvain war in 5 Positionen im Unternehmen, er war sich doppelt unterstellt. Immer noch, mit 40 Leuten. Gell? Und haben wirklich das Führungsteam mal so aufgestellt, geschaut, hey, welche Positionen brauchen wir, was sind Verantwortlichkeiten dort, wie messen wir das? Und dann haben wir Leute aus dem Unternehmen anzüchen und in die Positionen rein tun. Nicht alle sind richtige Besetzungen gewesen. Wir haben dann später auch wieder Veränderungen gemacht, aber wir haben Leute reingenommen, Verantwortung genommen. Was wir auch gemacht haben, ist, wir haben ihre Sitzungen neu organisiert. Sitzungen sind ja in vielen Firmen der absolute Hass. Völlige Zeitverschwendung, wenn du mit den Leuten redest. Und das war bei ihnen auch so gewesen. Sie haben in ihren Sitzungen vor allem Schuldige gesucht. Und die haben es auch gefunden, eigentlich ausnahmslos in jeder Sitzung. Und das hat regelmäßig ausgeartet, oder? Also die Leute sind laut geworden und. Und dort habe ich zusammen mit ihnen haben wir ein Sitzungsformat umgesetzt, wo das eben anders ist, wo wir Lösungen herbringen, wo wir können in Probleme hineingehen, wo wir auch nicht stundenlang über irgendwelche Sachen rapportieren, sondern wirklich fokussiert können in Lösungen hineingehen. Was wir auch gemacht haben, ist ein agiles Projektmanagement, also die OKRs kennen, ist ähnlich, so ROCs, OKRs, wie auch immer, haben wir aufgesetzt und so wirklich quartalsweise können die Projekte vorantreiben, fokussiert auf das Thema. Und es sind noch ein Haufen andere Sachen haben wir auch gemacht, einfach so mit ganz verschiedenen Werkzeugen. Ich habe sie gut 3 Jahre begleitet und in diesen 3 Jahren haben wir das wirklich ausgerollt, bis in Produktion runter, also bis in Shopfloor raus. Da haben alle das gemacht. Die haben auch einmal im Quartal haben sie die ganze Firma angehalten, sage ich. Am Donnerstagabend haben sie die Produktion abgestellt und am Freitag hat die ganze Firma das kommende Quartal plant, also Rückblick gemacht, Ausblick geplant. Und die sind nach 3 Jahren, haben die den Umsatz verdoppelt, haben etwa 12,5 Millionen Umsatz gemacht, dann gut 60 Leute gehabt nachher, haben wieder Gewinn geschrieben, ihre Termine eingehalten, Fluktuation ist runter. Und vor allem hat es diesen 2 Brüdern wieder Spass gemacht. Die haben wieder Zeit gehabt, um das zu machen, wo sie wollen. Das ist so, ich sage, das ist der ideale Kunde, das ist das, was mir auch Spass macht, da die Begleitung zu machen und dann auch über die Jahre sehen, hey, es ist unglaublich, was da möglich ist.
Check, check, check. Ah, sorry, ist Werbung. Das Problem ist nicht dein Team, das Problem ist, du kennst deine eigenen Muster nicht. Der 2-Minuten Motivationscheck zeigt dir genau das. Schnell, kostenlos und ziemlich ehrlich. Auf check.rscom.ch. Nochmal check.rscom.ch.
Und jetzt zurück zum Podcast.
Wie darf man sich da die Begleitung vorstellen? Jetzt hast du von Frankreich geredet. Ich weiss aus Begegnungen, die wir vorher hatten, dass du auch in England unterwegs warst oder eben international. Ja. Bist denn du über eine gewisse Zeitspanne dann eben dort vor Ort tätig oder machst du da viel Hybrid oder wie gestaltest du das?
Also am Anfang mit der Zusammenarbeit müssen wir mal die Basis legen und da geht es wirklich darum, um eben genau die Strukturen mal entwerfen und mal schauen, die Organisation, die Werkzeuge einführen und dort mache ich 3 Workshop-Tage ziemlich knapp hintereinander. Ich sage, wenn das in der Schweiz ist, hast du jeweils einen Monat Zeit dazwischen. Wenn es jetzt im Ausland ist, also gerade dort in Frankreich, haben wir gerade 2 Tage aneinander gemacht, jetzt der in UK auch. Ich habe noch einen in Asien, dort haben wir gerade alle 3 aneinander gehängt, einfach weil, bist du eine Woche weg. Und nachher treffe ich mich einmal im Quartal vor Ort mit dem Führungsteam, also nur mit der Geschäftsleitung. Dazwischen habe ich meistens mit dem Geschäftsführer oder Geschäftsführerin Check-ins, wo wir die Meetings vorbesprechen und nachbesprechen. Aber das Wesentliche passiert in diesen Tagesworkshops, in diesen Quartalsworkshops, wo wir einen ganzen Tag zusammen verbringen, am Morgen zuerst den Rückblick machen und schauen, hey, wie gut haben wir die OKRs im letzten Quartal erfüllt, wie sehen die Zahlen aus vom letzten Quartal, was haben wir gelernt, was können wir auch feiern, gell? Ist auch wichtig, die meisten feiern zu wenig, muss ich sagen, sondern trauern nur dem noch, was nicht funktioniert hat. Dann schauen wir sicher noch mal durch, hey, wie sind wir so strategisch, Vision auf Kurs, wir schauen auch, hey, gibt es etwas Neues, was wir machen müssen, gibt es irgendwo etwas, wo wir müssen ein neues Werkzeug einführen und dann planen wir das nächste Quartal und den Rest von der Zeit, die letzten 2 bis 3 Stunden, die nutzen wir dann wirklich, um in grössere Themen hineingehen, in Diskussionen hineingehen, Probleme lösen, Sachen besprechen, so dass sie in der Lage sind, dann im folgenden Quartal auch wirklich umzusetzen. Und so begleite ich sie über die Jahre. Einmal im Jahr machen wir einen 2-Tager, wo wir auch noch einen Teil Teambuilding machen. Ich mache sehr gerne Teambuildungselemente rein, mache aber auch die, also wir gehen nicht Bäume umarmen und lassen uns auch nicht in keien und auffangen, sondern es sind alles sehr, sehr handfeste Sachen, wo wirklich auch und nachweislich Teamgesundheit verbessern. Aber im Jahresworkshop tun wir auch nochmal einfach so Jahresplan aufstellen, aber auch die Vision nochmal schauen, wo müssen wir überarbeiten. Ich habe so einen strukturierten Planungsprozess, wo so das ferne Ziel abbricht mal in so ein 3-Jahres-Bild, 1-Jahresplan, dann Quartal. Am Schluss ist es auch bis auf die Wochen runter, tun sie es dann abbrechen. Also so tun wir das entwerfen und machen dann eine neue so strategische Visions- und Umsetzungsplan zusammen. Wo sie dann nachher, also das Führungsteam nachher wieder rausgeht und dem Unternehmen kommuniziert, im Sinne von einer State of the Company, alle zusammennimmt und sagt, ja, schauen, so sind wir letztes Jahr unterwegs gewesen, das haben wir erreicht, das sind Zahlen, das sind unsere Projekte, unsere strategischen Ziele. Und das ist jetzt die Vision, wir haben die da vielleicht da oder dort nochmal überarbeitet und das planen wir für das Jahr ein, so dass die Teams nachher können ihre Quartalsplanung machen und so in den Rhythmus hineinkommen, in den Quartalsrhythmus.
Was mir noch auffällt, Chris, also du hast jetzt auch gerade vorher gesagt, wir gehen nicht Bäume umarmen und lassen uns auch nicht fallen etc. Und ich weiss das natürlich auch aus den Gesprächen mit dir, die ganz eben aus der Technik raus, die ganze Wissenschaftlichkeit hinter den Methoden und das Erprobte hinter den Methoden, das ist bei dir noch ein zentraler Punkt, wo auch noch wichtig ist in deiner Arbeit, oder sehe ich das falsch?
Absolut. Ja, absolut, ja. Also ich mache kein Management Esoterik. Kann man vielleicht so kurz sagen. Es gibt wirklich mittlerweile einige Methoden auf dem Markt, die ich selber als sehr fraglich anschaue und wo ich auch weiss, dass nie irgendwelche wissenschaftliche Evidenz erbracht worden ist. Vielleicht ein Beispiel, das kennen wir beide. Ich wüsste darum, dass wir jetzt vielleicht da nicht auch nur Freunde schaffen. Das ist DISC, das ist das Farbenprofil, Persönlichkeitstypen. Das kommt ja aus der freudschen Ding raus, oder? Aber es ist nie weiterentwickelt worden. Wesentlich, also ja, es gibt schon solche, die mittlerweile graduelle Dinge haben, aber es ist immer noch, sind die 4 Schubladen. Und wir wissen, dass Persönlichkeit komplexer ist. Und wir wissen heute auch aus der Forschung, dass die das Modell mit diesen vier Farben in jeder Farbe deine Sachen mixt, die du nicht mixen darfst und nicht mixen kannst. Also es, in dem Sinn, es gibt keine wissenschaftliche Evidenz dafür. Und wenn jemand die erbringen muss, dann sind es die, die das Modell pflegen und verbreiten, und das haben sie einfach bis jetzt nicht können. Also das sind so Sachen, die ich nicht mache. Aber es gibt auch noch ein paar andere esoterische Modelle, die ich nie würde umsetzen würde, wo ich einfach sagen würde, ich finde das nicht redlich, ich beschäftige mich selber auch mit wissenschaftlichen Methoden, mit Epistemologie, mit Rationalität, also die Wissenschaft und Theorie, wie Wissen entsteht, wie wir heute auch mit Wissenschaft schafft, was sind gute Methoden, was sind weniger gute Methoden, wie schaffen wir Evidenz, und wenn ich etwas finde, wo wirklich keine Evidenz hat, dann lohne ich das auch sein und noch gewiss, ja, ein bisschen fraglich ist, genau. Das heisst nicht, dass jedes Werkzeug von mir eine Studie dahinter hat, das geht nicht. Sehr vieles ist angewandt natürlich, oder? Aber wenn ich dort durch die Basis gesehen und sagen, hey, da sehe ich die Basis von der Forschung dahinter, dann nutze ich das auch.
Ja, also ist jetzt ja, eben, ich meine, du hast ja vorher OKRs erwähnt, etc. Ich habe auch schon diverse Bücher gelesen, ich habe natürlich aber Swisscom haben wir das intensiv angewendet, und also ich finde es auch eine super Sache, um das anzuwenden, und punktuell ist es besser, punktuell kannst du auch andere Sachen, aber ich könnte es ja nicht sagen, wegen der Wissenschaftlichkeit, aber es ist etwas erprobt, was du in diesen Situationen auch kannst anwenden, oder? Ich glaube, das ist definitiv, definitiv noch wichtig. Ja, ja.
Also ich bin überzeugt, dass du würdest wahrscheinlich sehr viele gute Arbeiten finden rund um OKR. Also das, vielleicht sind es nicht wirklich wissenschaftliche Paper, aber ich sage jetzt Masterarbeiten, Bachelorarbeiten, wo auch einem gewissen wissenschaftlichen Standard entsprechen, die sind halt nicht öffentlich, die findest du nicht, oder? Also da bin ich überzeugt. Ich habe schon geschaut, mal so, es gibt ja dort dann auch in der Arbeitspsychologie oder in der Wirtschaftslehre, gibt es schon auch gewisse Forschung. Und ich geschaut habe, ist der Quartalsrhythmus, wie evident ist der? Da gibt es ein bisschen etwas an Forschung, da gibt es etwas an publizierter Forschung. Ist jetzt aber nicht, also jetzt sage ich, da gibt es andere Sachen, wo mehr Evidenz haben. Ich merke halt einfach, das ist rein aus der Praxis, aus das Quartal ist ein extrem guter Planungszeitrahmen für strategische Projekte. Es macht keinen Sinn, dass du alle zwei Wochen oder alle vier Wochen strategische Projektplanung machst. Das ist Googles, das ist nicht mehr strategisch. Ja? Wenn du es aber nur einmal im Jahr machst, dann bist du zu wenig agil. Oder auch anders gesagt, die haben das auch eben so, CS-Zeiten haben wir auch einmal im Jahr MBOs gehabt. Da hast du im November nicht mehr gewusst, was im Januar abgemacht worden ist. Wenn du es aber quartalsweise machst, dann bleibst du dran. Und ich sehe es vor allem in meinen Firmen drin, dass es funktioniert. Dass auch dort, dass wir Verantwortlichkeit herbringen. Aber da ist definitiv, also ich habe dort einen gewissen Anspruch an Qualität von meinen Werkzeugen und meiner Arbeit. Ja. Ich glaube, das schulde ich meinen Kunden an. Ja. Da haben ihr ja auch einen ähnlichen Zugang.
Absolut, ja. Miriam?
Ja. wir arbeiten ja mit dem Risk Motivation Profile. Ich möchte jetzt nicht mehr darauf eingehen, aber das Lebensmotiv Ordnung ist ja bei mir sehr gering ausgeprägt. Das heisst, ich habe nicht so gerne eigene Strukturen und gleich. Da als Beweis, ich übernehme gleich immer unterbewusst oder unabgemacht so den Job vom Timekeeper. Und der Ricardo sagt aber jedes Mal, du biegst immer zu früh auf Zielgerade ein. Aber jetzt einfach so, vielleicht ist es auch, weil es auf den Mittag zugeht und ich dann langsam Hunger kriege. Ricardo, darum übergebe ich das Wort dir nochmal, weil ich biege immer zu früh ab.
Ja, gell, ich bin jetzt natürlich da, meine Neugier ist wieder Angst. Ich könnte natürlich 1000 Fragen stellen, und das ganze Organisationsentwicklung mit OKRs etc., das ist einfach mega cool. Es macht auch mega Freude, mit Firmen in dem Thema zu arbeiten. Wenn du halt auch siehst, dass es geht, und dann gehst du wieder bei anderen und merkst, hey, komm, mach es doch einmal etc. Oder? Meine, da könnten wir noch Stunden drüber reden, ganz klar. Ich finde vielleicht einfach wichtig, noch zum für unsere Zuhörer auch, das ein bisschen erfahrend. Bei dir, Chris, wie kann man die kontaktieren? Wie kommen wir auf die zu und warum sollten sie die kontaktieren?
Mit mir in Kontakt treten kann man über LinkedIn zum Beispiel, ins LinkedIn-Profil. LinkedIn-Firmentuner findet man mich per Mail, chris.burger@antarius.ch, mobil auch. Findet man auch auf meiner Webseite, auf antarius.ch findet man meine Details. Für mich ist es fast am angenehmsten, ist ein kurzer Termin, so ein Kennenlerntermin von einer Viertelstunde, wo wir mal einfach mal können uns beschnuppern und schauen, ja, kann ich überhaupt weiterhelfen, bringt das überhaupt etwas? Aber auch sonst, ich bin ein leidenschaftlicher Netzwerker, also ich bin sehr gerne in Kontakt mit anderen Unternehmern, Unternehmerinnen. Also von dem her freue ich mich grundsätzlich einfach auch über einen Austausch, dass ich mein Netzwerk kann erweitern kann. Auf mich zugekommen, ich glaube, der Moment ist wirklich der, wenn du in deinem Unternehmen merkst, es wäre mehr möglich, der Markt ist da, wir könnten wachsen, aber irgendwie, es geht nicht. Oder? Und du hast alles probiert, die Leute verstehen dich auch nicht, dein Team versteht dich nicht, die Leute machen nicht die Sachen, die du willst, sie machen sie nicht so, wie du willst und irgendwie stehst du still. Das ist genau der Moment, oder, wo glaube ich, wo ich wirklich auch kann, den Mehrwert bieten und die Beschleunigung herbringen. Ich vergleiche es einmal so ein bisschen auch mit einem, ich weiß nicht, wir kennen alle Bonsai, gell? Mhm. Ein Bonsai-Bäumli, ist ein Bonsai-Bäumli, weil es immer zu kleiner Topf ist. Das ist keine spezielle Art. Und was passiert, wenn du das Bonsai-Bäumli nimmst und in den Garten tust? Es wächst. Und zwar brutal. Das fängt richtig an Gas zu geben. Und das ist genau das. Also wenn du das Gefühl hast, deine Firma ist ein Bonsai-Bäumchen und ist eingegängt und wächst nicht, dann pflanzen wir es doch gemeinsam in den Garten und bringen es wieder zum Wachstum. Das ist so etwa der Moment.
Schön.
Und wenn du willst, dass dein Bäumchen klein bleibt, dann lohnt es.
Ja, richtig, unbedingt. Also, alles gut, ich sage genau, oder? Genau. Es ist legitim zu sagen, hey, genau. Ich will nicht wachsen mit meinem Unternehmen. Also Bonsai-Bäume sind wunderschön. Das ist super, das ist cool. Alles gut. Aber viele sehen es eben ein bisschen anders, die würden gerne wachsen. Und es ist ja auch eigentlich einer der wichtigsten Assets, die wir haben als Unternehmer, Unternehmerin, ist unser Unternehmen. Und das soll ja eigentlich uns auch überleben. Das ist ein Teil für viele, auch für Altersvorsorge. Du willst vielleicht das irgendwann einmal verkaufen und dann etwas davon haben. Ich glaube, das ist gut, das ist recht. Ein Unternehmen ist ja nicht, also wir reden von juristischen Personen, ist eine eigenständige Person. Das Unternehmen hat, ich finde, hat das Recht zum Wachsen. Es soll dürfen wachsen und wir müssen es einfach auch wachsen lassen. Aber ich glaube, da braucht es den richtigen Garten und dann vielleicht noch ein bisschen Dünger und ein bisschen Wasser. Und dann kann das Pflänzchen grösser werden, auch wenn es vor in einem engen Topf war. Ist das geht.
Cool.
Mega schönes Bild, ja. Ja, darf ich den Garten?
Du darfst.
Er ist jetzt hier der Chef. wir haben ja immer dann noch unsere Standardabschlussfrage, die wir stellen. Und ja, jetzt ist es wirklich tatsächlich schon so weit, auch wenn wir natürlich noch gerne Stunden mit dir und weiterreden. Ja, Chris, was ist dir in all dem Wandel wirklich immer wichtig geblieben?
Es ist einer von meinen Grundwert, den ich habe, und zwar ist das das Begegnen auf Augenhöhe. Das ist für mich mit Abstand das Wichtigste. Wenn ich etwas nicht gerne mache, ist auf Leute runterschauen oder unten raufschauen. Das verträge ich gar nicht. Wir haben andere Aufgaben, wir haben andere Rollen, aber wir können uns immer aufrecht, ehrlich und auf Augenhöhe begegnen. Das ist für mich das Wichtigste. Auch mit einem Kunden, wenn ich merke, dass das nicht stimmt, dann funktioniert Zusammenarbeit nicht. Aber auch mit Partnern oder so, Augenhöhe. Ist definitiv, das ist für mich etwas vom Allerwichtigsten. Ich probiere das wirklich in meinem ganzen Leben auch so zu leben mit meinem Umfeld.
Super, super schön. Danke, Chris, vielmals für die fast Stunde, die wir jetzt hier zusammen verbracht haben. Und ja, mega inspirierend. Und ja, ich freue mich auf alle anderen Gespräche, die wir in Zukunft in den nächsten 50 Jahren noch zusammen haben, weil wir die ersten verpasst haben. Nein, hey, danke, genau. Danke vielmals. Bist du im Podcast gewesen, von meiner Seite her? Ja,
danke, dass ich dabei sein durfte. Und ja, bis bald.
Danke vielmals.
Ciao zusammen.
Tschüss zusammen. Ciao.
Klarheit ist die Wurzel von allem Guten. Oder wenn die Firma zu eng im Topf steht, dann los ganz genau her. Das nehmen wir aus dem Gespräch mit dem Chris mit. Und jetzt habe ich gerade eine Idee. So sage immer, abonniere den Podcast und tue ihn weiterleiten. Aber wieso kannst du das machen? Vielleicht sind wir auch noch ein Bonsai-Pflänzchen mit unserem Podcast. Wir wachsen stetig und merken gleich, es geht nur Schritt für Schritt. Oder sind wir in einem Topf drin? Hey, aber weißt du was? Wir könnten den Topf ja springen, indem du den Podcast teilst, deinen Kollegen, deinen Kolleginnen, wo du findest, hey, das wäre noch spannend für dich zum Hören. Das hilft uns enorm. Danke vielmals fürs Teilen und fürs Zuhören bis jetzt. Und jetzt einfach ciao.